Gartencoach, der Gartendesign-Podcast. Harmonie im Garten.
Moin moin aus dem schönen Hamburg. Weniger Arbeit im Garten, einfach nur das Draußensein genießen, in der Hängematte liegen, ganz relaxed. Oh, wie verlockend. Geht leider so nicht. Ein Garten ganz ohne Aufwand, das geht nicht, denn es ist und bleibt eine Kulturlandschaft en Miniatur. Ein Garten mit möglichst wenig Aufwand, das geht dagegen schon. Du kennst das bestimmt, nicht jeder hat die Möglichkeit, alle Tage lang im Garten rumzuwerkeln und nicht jeder hat die Lust oder das Budget, jemanden dafür zu bezahlen. Trotzdem möchtest du, was jeder will, einen schönen Garten haben. Dabei soll er für viele Gartenbesitzer möglichst pflegeleicht sein. Und wenn es dir genauso geht, dann habe ich dir hier 12 praktische Tipps mitgebracht, wie du deinen Garten pflegeleichter gestalten kannst. So und vorab, die Reihenfolge ist mir nicht so wichtig. Man muss ja mit irgendetwas anfangen. Gartenarbeit, das ist ganz individuell. Da hat jeder seine Vorlieben. Und das, was mich vielleicht bei der Gartenarbeit total stresst, ist für dich total erdend. Also nimm meine Rangfolge nicht so eng. Außer die letzten Plätze, das Treppchen, die sind mir schon wirklich wichtig. So legen wir los. Platz 1. Für viele startet die Gartensaison im Frühling. Deswegen starten wir auch mit den Blumenzwiebeln. Und zwar mit den Blumenzwiebeln, die du verwildern lassen kannst. Blumenzwiebeln, Tulpen, Narzisse, Krokus und Co. Die sind sowieso total unkompliziert. Einmal gesetzt, einmal gepflanzt, kommen die viele Jahre wieder und bringen dir Farbe in deinen Frühlingsgarten. Aber es gibt auch solche Zwiebeln, die sich vermehren, ohne dass du etwas dazu tun musst. Da ist zum Beispiel der Krokus tumansianus, der Elfenkrokus. Der eignet sich hervorragend für Bereiche unter Sträuchern, auch für kühle, schattigere Standorte. Und da wird er sich ungestört vermehren. Und im Frühjahr hast du dann einen dichten Blütenteppich, ohne dass du etwas dafür tun musst. Einmal gepflanzt, das war's. So, und weitere Blumenzwiebeln, die sich von sich aus vermehren, verwildern, das sind Winterling, Blausternchen, Hasenglöckchen, Wildtulpen und ganz viele Narzissen. Also Blumenzwiebeln zum Verwildern sind eine einmalige Investition, aber sie werden dir über viele Jahre und ohne großen Aufwand ganz viel Freude machen. Platz 2. Robuste Rosen. Die Königin der Blumen hat ja den Ruf, kompliziert zu sein. Aber es gibt Sorten, die sind richtig robust, ganz gesund und das ohne Chemie. Das sind Pflanzen, die durch den Rosentyf geprüft wurden. Und der Rosentyf, das ist das ADR-Gütesiegel. Diese Rosen sind weniger anfällig als viele alte Sorten und machen dir somit auch weniger Arbeit. Ich habe zum Thema Rosen auch schon mal eine ganze Folge gemacht, die heißt Mehr Freude an deinen Rosen. Hör da doch mal rein. Platz 3. Ein Zuhause für deine Gartenmöbel. Das ist nicht zu unterschätzen, der Pflegeaufwand deiner Möbel. Besonders wenn die ohne Schutz das ganze Jahr über draußen stehen. Und wenn die dann den Winter auf deiner Terrasse überstanden haben und du mit der Gartensaison loslegen willst, dann darfst du erstmal schrubben, putzen, kärchern, bis die überhaupt wieder einigermaßen gut aussehen. Und wenn du keine Lust darauf hast, jede Gartensaison mit stundenlangen Schrubben deiner Lounge-Möbel zu beginnen, dann hast du je nach Gartengröße und Budget zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, du kaufst Schutzhüllen für deine Möbel. Die gibt es als Einzelhüllen oder sehr praktisch gleich für deine ganze Sitzgruppe. Die kannst du einmal so ausbreiten, festzurren, dann hast du ratzfatz alles schnell geschützt. Das kannst du auch abends machen, das ist super praktisch. Diese Schutzhüllen, die sollten UV-beständig sein und natürlich wasserfest. Praktisch, wenn die auch noch eine dazugehörige Aufbewahrungstasche haben. Da kannst du die Hülle dann einfach reinknüllen. Die ist dann ordentlich verstaut und liegt nicht so im Weg herum. Möglichkeit 2. Wenn du einen großen Garten hast, dann wie wäre es mit einem Gartenhäuschen? Da überwintern Tisch und Stuhl, super geschützt. Und für Schaufel und Besen ist auch noch Platz, doppelt gut. So, Platz 4, das wird gerne mal vergessen, fördere deine Nützlinge. Die Natur kann dich in deinem Garten super unterstützen. Nützlinge wie Marienkäfer, Hummel halten Schädlinge im Schach und auf den Einsatz von Chemie kannst du dann verzichten. Aber irgendwo muss deine kleine Gartenpolizei ja schließlich wohnen. Und bestimmt hast du in deinem Garten irgendwo eine kleine Ecke. Ein Laubhaufen, lass das Schnittgrün vom letzten Herbst doch einfach mal da liegen. Altes Holz, das kann da verrotten. Das ist alles super Lebensraum für deine Gartennützlinge und die unterstützen dich dann. Platz 5, Gärten aus Stein. Vorab zur Definition, was ich mit Steingarten nicht meine, Beete, die mit Split gemulcht werden, das ist super. Oder ein richtiger Steingarten, ein Alpinum mit passenden Pflanzen, finde ich traumschön. Worüber ich reden möchte, das sind diese Vorgärten aus Schotter, mit teilweise nur einer einzigen Pflanze da drin, wenn überhaupt. Ich will mich jetzt gestalterisch nicht dazu äußern, denn gestalterisch gibt es da nichts. Und ökologisch geht es definitiv besser. Aber wir reden in dieser Podcast-Folge ja nur über die Pflege. Und wer denkt, so ein Schottervorgarten sei pflegeleicht, der liegt nicht ganz richtig. Wer seinen Garten mit Vlies abdeckt und dann Steine drauflegt, erwartet keinen Aufwand, kein Rasenmähen, kein Gießen, kein Unkrautjäten. Aber selbst in dieser Wüste gibt es Arbeit. Blätter werden runterfallen, die klemmen dann irgendwann zwischen den Steinen fest und die müssen händisch abgesammelt werden. Und mit der Zeit wird sich dort auch Erde ansammeln. Dann kommen die ersten Pflanzenpioniere und siedeln sich an. Denn die Natur mag halt kein Vakuum. Dann kannst du zwischen deinen Schottersteinen regelmäßig Unkraut zuppeln und junge Birken entfernen. Clean und sauber sieht die Fläche dann auch nicht mehr aus. Verzichte doch auf deinen Schottergarten. Arbeite doch von Anfang an mit pflegeleichten Bodendeckern oder einer bunten Blumenwiese. Platz 6. Richtiges Gießen. Du kannst deine frisch gepflanzten Stauden und Sträucher trainieren. Ja, ein Pflanzentraining, das ist super, denn wenn du richtig gießt, wirst du in deinem Garten im Sommer nicht so oft zum Gartenschlauch greifen müssen wie dein Nachbar. Und was musst du dafür tun? Richtig gießen von Anfang an. Du kennst das, Feierabend, und du willst eigentlich nur auf dein Sofa und Netflix gucken. Aber es ist Hochsommer, 65 Grad im Schatten und dein Staudenbeet lechzt nach Wasser. Also schnell, schnell, schnell raus in den Garten, Wasser aufdrehen, hopp, 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 Wasser über die dürstenden Pflanzen und dann wieder zurück aufs Sofa. Und das morgen wieder. Aber was bedeutet das für deine Pflanzen? Wenn du zwar oft gießt, aber dann nur wenig und ganz schnell, dann wird dein Boden nur an der Oberfläche mit Wasser benetzt. Es ist dann insgesamt nicht genügend Wasser da, das auch in tiefere Bodenschichten versickern würde. Was werden deine Stauden dann tun? Wo werden die ihre Wurzeln hinwachsen lassen? Ja, da, wo das Wasser ist. Denn dieses Bodenwasser ist nicht nur Wasser, sondern in dem sind auch die Nährstoffe gelöst. Beides brauchen deine Pflanzen zum Leben. Also wachsen die Wurzeln nur oben in der obersten Bodenschicht. Was passiert aber, wenn du nun über einen längeren Zeitraum nicht jeden zweiten Tag gießen kannst? Du fährst zum Beispiel in den Urlaub, auch das soll es geben. Das ist dann purer Stress für deine Blumen. Die haben ja nur ein kleines Wurzelvolumen entwickelt und das auch noch oben an der Bodenoberfläche. Eben da, wo das Hopp-Hopp-Gießwasser hingekommen ist. Nun drehen wir das Ganze mal um. Du gießt selten, dafür aber mit viel Wasser. Was passiert dann? Dann versickert das Wasser auch in tiefere Bodenschichten. Deine Pflanzen werden dann ein größeres Wurzelwerk wachsen lassen. Und so haben sie dann ein viel größeres Bodenvolumen zur Verfügung, um Wasser und Nährstoffe zu finden. Dieses Gießen hat auch einen Namen. Es heißt durchdringendes Brausen. Und ich kann dir das wirklich empfehlen. Platz 7. Klare Kanten. So je üppiger und bunter Blumen und Gemüse wachsen, desto glücklicher ist der Gärtner. Aber irgendwann wird es zu üppig und benachbarte Pflanzen wachsen ineinander. Und wenn du nicht willst, dass dir dein Rasen in dein Staudenbeet wuchert oder Bodendecker dein Gemüsebeet erobern, dann solltest du eine Beeteinfassung anlegen. Das gilt übrigens auch für Wege, die sollten auch eine feste Einfassung haben. Am besten sind dauerhafte Kanten, also Kanten aus Steinen, Klinker, Natursteine, selbstgesammelte Feldsteine. Natürlich geht auch Holz. Gerade im naturnahen Garten wirken Holzstämme besonders reizvoll, aber unbehandeltes Holz wird irgendwann morsch, verrottet und muss ausgetauscht werden. Und diese Podcast-Folge heißt ja weniger Arbeit im Garten. Kanten haben neben der Pflege auch noch einen weiteren Benefit für dich. Sie strukturieren den Garten optisch. Eine klare Struktur bringt Ruhe und lässt den Garten gleichzeitig größer wirken. Denn das Auge wird gelenkt durch diese Kanten und erfasst die Landschaft, also deinen Garten, nur Stück für Stück. Platz 8 und 9. Platz 8, Bodendecker. Platz 9, laubschluckend. Ich möchte dir etwas über laubschluckende Bodendecker erzählen. Zuerst Bodendecker. Die sind super, wenn du Zeit im Garten einsparen möchtest. So, die genaue Definition, was ist denn überhaupt ein Bodendecker? Ich lese dir mal vor, was ein allseits bekanntes Nachschlagewerk im Internet dazu sagt. Räusper, räusper. Bodendecker sind niedrig wachsende Pflanzen unterschiedlicher Gattungen, wie beispielsweise Stauden, Rosen oder Sträucher, die im Garten- und Landschaftsbau genutzt werden, um Flächen vollständig einzunehmen. Durch die Anpflanzung von Bodendeckern wächst eine offene Fläche zu, was den Pflegeaufwand deutlich verringert, da die Ansiedlung von Unkräutern erschwert wird. Also, das sind niedrig wachsende Pflanzen, die große Flächen für sich einnehmen können. Die wachsen meistens auch ganz üppig und dicht und wegen dieses dichten Bewuchs legen die sich dann wie so eine Bettdecke über den Boden. Das hat genau wie das Mulchen gleich 7 positive Effekte. Erstens, Unkraut hat kaum eine Chance. Zweitens, der Boden wird vor Wind und Sonne geschützt. Da liegt ja eine Bettdecke drauf, eine pflanzliche Bettdecke. Drittens, Regen kann keinen Boden wegschwemmen, zumindest nicht so leicht. Viertens, das Wasser verdunstet nicht so schnell, das heißt, du kannst weniger gießen. Fünftens, im Vergleich zu anderen Pflanzen sind Bodendecker meist ganz schnell und leicht zu pflanzen und müssen nicht jedes Jahr ausgetauscht werden. Sechstens, eine dichte grüne Fläche ist immer besser als eine Steinschotterwüste. Richtig gute Bodendecker, meiner Meinung nach, sind Elfenblumen, Kaukasus-Vergissmeinnicht, ganz viele Geraniumarten. Und wenn du schon mal was von mir gehört hast, dann weißt du, was darf hier nicht fehlen? Waldsteinia ternata, die Goldbeere. So, und das führt mich jetzt zum letzten Punkt meiner Liste, zum 7. Punkt, zum Platz 9. Eine Pflanzenfähigkeit, die ganz vielen nicht präsent ist. Viele Bodendecker sind Laubschlucker. Wie kannst du dir das jetzt vorstellen? Im Herbst fallen die Blätter von den Bäumen und die verschwinden dann in der Natur zwischen Sträuchern und dichten Pflanzen und werden dann letztlich zu wertvollem Humus umgewandelt. Das ist der natürliche Kreislauf. Diesen Prozess kannst du dir auch im Garten zunutze machen. Bodendecker machen genau das Gleiche mit herunterfallendem Laub. Die Blätter fallen dann zwischen die Zweige und Blätter der Elfenblumen und werden dann dort zu wertvollem Humus. Das bedeutet, du musst nicht mehr so viel Laub haken. Das reduziert deinen Arbeitsaufwand im Herbst enorm. Und gerade für schattigere Bereiche, so unter Bäumen und Sträuchern, kannst du mit diesen fleißigen Laubschluckern arbeiten. Wir sind beim Treppchen angekommen, Platz 10. Pflanzenendgröße beachten. Hättest du jetzt vielleicht nicht auf Platz 10 erwartet, aber ja. Oh, ich schlackere mit den Ohren, wenn ich so manch frisch bepflanzten Balkon sehe. In den Blumenkästen stehen dann Geranien, Margariten, Kosmeen und Thuja. Ja, Thuja. Aber die gewöhnliche Thuja kann bis zu 20 Meter hoch werden. Wenn ich dann auf diesem Balkon stehe, dann hoffe ich, es ist wenigstens die Sorte Thuja Smaragd. Aber selbst die wird immer noch 6 Meter hoch. Bisschen groß für so einen kleinen Balkonkasten. Manch ein Gartenbäumchen wird über die Jahre richtig groß. Eschen können 40 Meter erreichen. Kirschbäume, vielleicht hast du ja so einen als Geschenk zum Einzug bekommen. So ganz niedlich im Topf, mit Schleife. Auch ein Kirschbaum wird mal eben 6 Meter hoch und 4 Meter breit. Und manch ein Bäumchen schafft locker 10 Meter und mehr. Und das nicht nur in der Höhe, sondern auch in der Breite. Dann stehst du da in deinem Garten. Ehe du dich versiehst, dreht sich alles um dieses grüne Ding da. Überall ist Schatten. Der Boden ist mit Wurzeln durchzogen und du kannst nicht mehr das pflanzen, was du eigentlich willst. Es ist auch aufwendig, in so einem extremen Standort unter Bäumen zu gärtnern. Die Zweige ragen in das Nachbargrundstück. Das gibt Ärger mit deiner Nachbarin. Du musst die Pflanze andauernd zurückschneiden. 1001 Laubsack im Herbst, weil viel Baum, viel Laub. Also, wenn nicht bei der Planung deines Gartens, dann bitte spätestens beim Kauf deiner Gartenpflanzen auf die Endgröße und die Breite achten. Das erspart dir so einiges im Nachgang. Platz 11. Mulch. Das erspart dir richtig viel Zeit. Mulchen, das bedeutet, organisches Material wird als oberste Bodenschicht ausgebracht. Mulch zwischen deinen Pflanzen nimmt dir so viel Arbeit ab. Denn es geht erstmal deinem Boden besser, weil er ist vor Erosion geschützt und er trocknet nicht mehr so schnell aus. Und weil du diese Mulchdecke oben drauf hast, wirst du viel, viel weniger Unkraut in deinem Blumenbeet haben. Du kannst zum Mulchen Rindenmulch nehmen oder Stroh, kannst aber auch deinen eigenen Rasenschnitt verwenden. Ganz wichtig, der Mulch muss dick ausgebracht werden. Mindestens 5 cm, besser 10. Ja, ich weiß, das tut an der Kasse in der Gärtnerei weh. Mulch ist nicht billig, aber es lohnt sich. Denn Unkrautjäten ist dadurch in den allermeisten Fällen kaum noch notwendig. Trommelwirbel, Platz Nummer 12. Was erspart dir die meiste Zeit im Garten? Wie wird dein Garten pflegeleicht? Mit gesunden und glücklichen Pflanzen. Gesunde Pflanzen sehen nicht nur gut aus, sie sind auch robuster gegenüber Schädlingen, haben mehr Blüten, bringen dir mehr Ertrag und trotzen schwierigen Wettersituationen wie so einem trockenen und heißen Sommer. Jetzt fragst du, okay, aber wann genau sind denn Pflanzen gesund? Pflanzen sind dann gesund, wenn sie am richtigen Standort wachsen dürfen. So ein Pflanzenstandort, der hat mehrere Faktoren, von denen sind für mich 3 grundlegend. Erstens Lichtverhältnisse, zweitens welchen Boden hast du und drittens wie viel Wasser steht deiner Pflanze zur Verfügung. Starten wir mit Punkt 1, Lichtverhältnisse. Du kennst das vom Staudenkauf, da ist immer ein Etikett im Topf und da sind Symbole drauf, die symbolisieren, wie viel Licht die Pflanze braucht. Aber was ganz genau ist denn nun ein sonniger Standort? Halbschatten oder Schatten. Also ein sonniger Standort hat für mehrere Stunden am Tag direkte Sonne, vor allen Dingen zur Mittagszeit. 6 Stunden Sonne am Tag und mehr. 3 bis 6 Stunden Sonneneinstrahlung und nicht zur Mittagszeit, das ist dann Halbschatten. Das sind oftmals Bereiche in deinem Garten, wo morgens und abends die Sonne drauf scheint. Und ein schattiger Standort bei dir im Garten, der bekommt nur ganz wenig direktes Sonnenlicht. Nur bis zu 3 Stunden am Tag und meist entweder am Morgen oder in den Abendstunden. Jede Pflanze hat eigene Ansprüche an die Lichtverhältnisse. In der Natur mögen Waldfarne ja auch nicht auf einer sonnigen Bergwiese wachsen. Sonnenblumen, Salbei und Achillea fühlen sich im Schatten einfach nicht wohl. Wenn du also Pflanzen kaufen gehst, dann schau aufs Etikett. Da findest du immer eine Angabe zum benötigten Lichtfaktor. Eins auch, ohne dass du gleich nachschlagen musst, welche Pflanze das ist. Behaarte Pflanzen und graulaubige Pflanzen gehören an sonnige Standorte. Das kannst du schon mal so mitnehmen, da musst du noch nicht mal nachschlagen. 2. Punkt, dein Boden. Welchen Boden hast du bei dir im Garten? Wenn du dir nicht sicher bist, was für einen Boden du hast, gibt es 2 Möglichkeiten. Erstens, du lässt eine Bodenprobe machen. Das Probenergebnis gibt dir dann ganz genaue Angaben zu deinem Gartenboden. Zum Beispiel, ob du da viele Nährstoffe drin hast oder wenig, welche Bodenart das ist, Zusammensetzung und noch ganz viel mehr. Das kann ich dir echt nur empfehlen, gerade wenn du deinen Garten noch nicht kennst. Mache Bodenproben. Zweitens, du kannst mit Hilfe von Zeigerpflanzen ganz schnell etwas über deinen Boden herausfinden. Ja, Zeigerpflanzen, ich weiß, schönes Kopfkino. Nun, ich könnte auch von Indikatorpflanzen reden. Klingt wissenschaftlicher, oder? Aber Name hin oder her, was können denn diese besonderen Zeigerpflanzen? Also, Zeigerpflanzen, das sind Wildpflanzen, die eine ganz bestimmte Bodenvorliebe haben. Also die wachsen bevorzugt auf einem ganz bestimmten Boden. Zum Beispiel auf einem nährstoffarmen Boden. Andere wiederum mögen einen kalkhaltigen Boden. Dritte wiederum bevorzugen ganz leichte und sandige Böden. Indikatorpflanzen können unter anderem folgende Standorte anzeigen. Einen schweren und verdichteten Untergrund, leichte sandige Böden, Staunässe, einen sauren Boden, also etwas mit einem niedrigen pH-Wert. Es gibt auch Zeigerpflanzen für einen hohen pH-Wert. Und natürlich nährstoffreiche wie auch nährstoffarme Böden. So, und wie machst du das jetzt? Beispiel, was für ganz viele Gärten in Frage kommen wird. Wachsen bei dir im Garten Brennnessel, Löwenzahn, Brombeere, Knoblauchrauken und Vogelmiere? Dann hast du sehr wahrscheinlich einen nährstoffreichen Boden. Schaust du in deinem Garten aber auf Wiesenschaumkraut, Hahnenfuß, Mädesüß, Moose und Sumpfdotterblume? Das kann ein Anzeichen für Staunässe sein. So können dir Zeigerpflanzen erste Hinweise auf deinen Gartenboden geben. So, Punkt 3. Wie viel Wasser steht deinen Pflanzen an diesem Gartenstandort zur Verfügung? Das ergibt sich meistens aus Punkt 1 Licht und Punkt 2 Bodenbeschaffenheit. Ein Sandboden in voller Sonne stellt deinen Pflanzen weniger Wasser zur Verfügung als ein lehmiger Boden mit dem gleichen Sonnenlicht. Wenn du dir über diese drei Punkte im Klaren bist, wie viel Licht hast du an diesem Standort, welchen Boden hast du dort und wie viel Wasser steht dort deiner Pflanze zur Verfügung, dann kannst du ganz gezielt die richtigen Pflanzen für deinen Traumgarten zusammenstellen. Diese Blumen und Sträucher werden dir viel Freude machen und du musst dich nicht ständig kümmern, sorgen, schneiden, sondern du kannst aus deiner Hängematte heraus deinen Garten genießen. So, ich hoffe, du bist jetzt motiviert und inspiriert, gleich mit deinem Garten loszulegen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir doch ein Abo da und ein Like. Ich wünsche dir und deinem Garten alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss.
Das war Gartencoach, dein Gartendesign-Podcast. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Du hast auch eine Frage zu deinem Garten oder möchtest deinen grünen Daumen weiterentwickeln? Dann besuch Gartencoach auf Instagram oder schreib eine E-Mail an gartencoach@jessica-tag.de. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.